Eine starke Lernkultur ist für Start- und Scale-Ups kein Nice-to-Have, sondern wirklich die Basis für nachhaltiges Wachstum. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben letztens einen internen AI-Hackathon veranstaltet und alle eingeladen, um mit KI-Tools zu experimentieren und Neues zu lernen. Mein Team hat dabei nur 3 Tagen ein gängiges KI-Tool genutzt und eine AI-Academy aufgebaut, die Mitarbeiter spielerisch dort abholt, wo sie stehen. Das war kein Top-Down-Projekt, sondern ein Impuls für alle und hat unsere Werte ein bisschen Trust Fund verbunden.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu Woop Woop, der neuen Staffel HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit
Annika
und Anjali. Wie schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hallo Annika.
Es geht wieder los. Es ist total crazy und ich finde es auch immer noch verrückt, dass wir jetzt mittlerweile in unserer 3. Staffel sind.
What? 3. Staffel? Das ist verrückt. Für alle die jetzt erst dazukommen, herzlich willkommen. Für alle die uns schon seit der 1. Staffel treu folgen. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Ich würde trotzdem sagen, wir stellen uns einmal ganz kurz vor.
Sehr gerne. Soll ich den Start machen?
Und starte.
Ich bin Annika, bin Co-Host zusammen mit der Anjali von diesem Podcast und ich bin CHRO aktuell bei Statista. Liebe Anjali, over to you.
Ich bin die Anjali und ich berate Personalabteilungen dabei, ihre Prozesse und Strukturen so aufzubauen, dass sie dann ganz viel Zeit für wertschöpfende Personalarbeit haben und bin auch Co-Hostin von diesem wunderbaren Podcast. Bevor wir mit unseren Auftaktfolgen anfangen, die wir wie jedes Mal zum Anfang der Staffel haben, möchte ich noch kurz einmal erzählen, wie es aufgebaut ist. Die aktuelle Staffel wird sich mit dem Thema Learning und Development und Orga-Design befassen. Und für alle die jetzt neu einsteigen, ja, das ist ein komischer Anfang, aber es ist ja auch Staffel 3. Staffel 1 befasst sich mit Talent Acquisition und Staffel 2 mit Retention, weil wir natürlich harte HR-Nerds sind und einmal uns an der Employee Journey entlang hangeln.
Und wir können ja auch schon mal anteasern, es wird natürlich auch eine 4. Staffel geben und da wird sich alles ums Thema People Operations, Prozesse, Systeme drehen. Also ein Deep Dive in alle Themen, die die Basis der HR-Arbeit ausmachen und die man richtig hinkriegen sollte.
Ich freue mich jetzt schon auf diese Staffel und aufgrund des fantastischen Erfolgs vom letzten Staffelauftakt haben wir uns entschieden, auch diesmal wieder mit einer Ask Us Anything Folge zusammen mit den HR Rookies zu starten. Für alle die nicht wissen, wer die HR Rookies sind, hier einmal die kurze Vorstellung von Kim.
Hi, ich bin Kim und Mitglied im Vorstand der HR Rookies. Die HR Rookies sind ein deutschlandweites Netzwerk von und für HR-Nachwuchskräfte mit dem Ziel, die HR-Welt von morgen aktiv mitzugestalten und in einem geschützten Raum von und miteinander zu lernen. Dafür bringen wir sowohl Berufseinsteigerinnen als auch erfahrene HRlerinnen und Expertinnen zusammen. Und genau aus diesem Grund haben wir uns auch mega über die Anfrage von Anjali und Annika gefreut, ob wir nicht Lust haben, eine Podcast-Folge mit Ihnen zu gestalten, in der unsere Community die Chance hat, Ihnen einfach mal alle HR-Fragen zu stellen, die Sie aktuell so beschäftigt. Und ich finde, da sind ganz fantastische Fragen zusammengekommen. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Antworten und freue mich auf diese Folge. Und zu guter Letzt, wir freuen uns natürlich auch immer über neue HR-Rookies. Heißt, wenn auch du Lust hast, dabei zu sein, dann schreib uns einfach eine E-Mail an hallo@hr-rookies.com. Und wenn du vorab mal gucken magst, was wir so machen, dann folg uns doch einfach auf LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Liebe Kim, vielen, vielen Dank. Und überhaupt, liebe HR-Rookies, vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Fragen, die ihr eingesendet habt. Wir werden versuchen, alle zu beantworten. Allerdings war es so, dass die Fragen teilweise so gut und so tief waren, dass wir dachten, warum nicht Expertinnen zu diesem Gebiet zu holen? Und deswegen werden wir wieder eine bunt gemischte Doppelfolge haben. mit Annika und Anjuli beantworten Fragen und unsere fantastischen Expertinnen. An dieser Stelle schon mal ganz, ganz vielen Dank an alle.
Ja, und vielleicht dazu auch nochmal, wie haben wir die Expertinnen ausgewählt, die ihr in den Folgen hören werdet? An sich fragen Anjuli und ich uns immer, wenn wir die Frage sehen, wer könnte das jetzt viel, viel, viel besser beantworten, als wir es könnten? Oder wen würden wir eigentlich gerade anrufen, wenn wir dieses Problem auf dem Tisch hätten? So. Und das sind dann in der Regel die Personen, die ihr hier hören werdet in den O-Tönen.
Dann würde ich sagen, fangen wir an. Die Fragen sind auch aufgebaut, so wie die Staffel aufgebaut werden wird. Also wir fangen mit L&D an und gehen dann am Ende zum Orga-Design. Let's start. Erste Frage. Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur beim Thema Lernen und wie kann HR eine Lernkultur aktiv fördern? Ich dachte, wir starten mal ganz einfach und fangen mal damit an. Also generell ist es ja so, dass wir wissen, dass fürs Lernen und für eine lernende Organisationskultur wir gewisse Voraussetzungen schaffen müssen, damit die Organisation lernt. So, das größte Konzept, und ich glaube, das kennen auch die meisten, ist dieses ganze Thema Psychological Safety. Es gibt viele Studien dazu und im Grunde hat die Forschung gezeigt, dass Menschen nur dann offene Fragen stellen, Fehler teilen oder Ideen einbringen, wenn sie sich sicher fühlen. Und ohne diese Sicherheit traust du dich nicht zu lernen. Und das bedeutet dieses ganze Thema psychologische Sicherheit. Wie wird mit Fehlern im Unternehmen umgegangen? Wie wird damit umgegangen, wenn ich Fragen stelle? Ist total wichtig, weil ihr werdet es selber kennen. Wenn ihr euch nicht wohlfühlt, werdet ihr nicht nachfragen. Das sind eben Sachen, die du ganz, ganz krass in die Organisation reinbringen kannst über das ganze Thema Werte, Role Model, Vorleben. Und es gibt eben auch ganz viele Studien, die zeigen, dass wenn ich eine Lernkultur habe, ich auch innovativer werde und adaptiver. Hast du was zu adden für die Unternehmenskultur?
Nee, ich finde, das stimmt dir da 1000%ig zu, liebe Anjuli. Und eine Sache, die ich vielleicht nochmal ergänzen möchte, ist, egal was ihr an Trainings startet, egal was ihr an Initiativen startet, um Verhalten zu ändern, um neue Fähigkeiten zu entwickeln. Das wird, und es klingt jetzt super harsch, das wird alles gar nichts bringen. Dieses Investment wird verpuffen, wenn eure Kultur das nicht mitgeht, wenn ihr nicht in der Lage seid, dass diese Fähigkeiten auch entsprechend transferiert werden. Und ich finde zur Sicherheit einfach Fehlertoleranz, ja, jemand kommt aus einem Training, macht das erste Mal, ja, Überraschung, natürlich wird das nicht unfassbar gut werden direkt beim ersten Mal oder gar perfekt sein. Das passiert nur durch Übung. Und wenn man eine Kultur hat im Unternehmen, die das verhindert, dann muss man bei der Kultur ansetzen, so. Und da wieder bei den Führungskräften direkt. Auch da, ihr könnt als HR so viel noch predigen, wie ihr möchtet. Es wird alles nichts bringen, wenn eure Führungskräfte das ins eine Ohr rein, ins andere Ohr wieder rausgeht und die den Leuten bei jedem Fehler halt irgendwie hart auf die Finger hauen. Das ist ganz wichtig, dass ihr da wirklich an die Wurzel vom Problem geht.
Das war ja schon der zweite Teil der Frage. Also was kann HR machen? Und Annika hat es schon gesagt, dieses ganze Thema Führungskräfte ist einfach ein Riesenhebel, weil wir haben es in der Kultur besprochen. HR kann nicht alleine die Kultur machen. Und was ich noch adden möchte, was ich nämlich auch ganz schön fand, war Best Practice technisch. Ich habe schon jetzt überall auch wieder gelesen, es soll diese Lernzeiten offiziell im Unternehmen geben. Also, dass man wirklich ganz designiert den Leuten sagt, so lange dürft ihr lernen. Es gibt den Learning Friday oder die 10% Lernzeitenregelung. Aber das hilft gerade auch in jüngeren Unternehmen, den Führungskräften zu wissen, was ist erlaubt. Das war im Grunde die erste einfache Frage. Vielen Dank dafür, dass wir damit anfangen. Aber die zweite Frage geht genauso weiter. Wie erkennt man, welche Lernformate, Trainings, Coaching, Peer Learning etc. für weitere Zielgruppen wirklich funktioniert? Und das war eine Frage, meine liebe Annika. Da habe ich gedacht, da lassen wir mal jemand dran, der wirklich weiß, wie es funktioniert. Und ich freue mich, dass die liebe Mona uns geantwortet hat.
Ich bin Mona Fries, Trainerin und Coach für junge und neue Führungskräfte in wissenschaftlich geprägten Arbeitsbereichen. Ich komme selbst aus der medizinischen Forschung und war dann plötzlich Führungskraft in der Pharma und kann dementsprechend nachvollziehen, was so ein Rollenwechsel alles für Herausforderungen mit sich bringen kann. In meiner Arbeit als Trainerin und Coach ist es mir deshalb super wichtig, den jungen Führungskräften jetzt den Einstieg in ihre Rolle zu erleichtern. Zum Thema, welche Lernformate für welche Zielgruppe wirklich funktionieren, würde ich mir immer überlegen, worum geht's denn? Also was sollen die Personen wirklich lernen? Weil ich finde, darauf basieren kann man dann ein bisschen besser auswählen, was eigentlich passen würde. Also ich sage zum Beispiel immer, wenn es darum geht, konkrete Tools und Methoden zu lernen, also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte besser werden in Kommunikation, ich möchte meine Resilienz verbessern oder eine ganz konkrete Methode lernen, dann würde ich auf jeden Fall immer sagen, dann kann man dann Kommunikations- oder ein Resilienztraining machen oder zu welchem Thema eben auch passendes Training dann ist. Gerade zum Beispiel beim Einstieg in eine neue Führungsrolle kann auch so ein ganzheitliches Führungskräftetraining helfen, weil das eben eine gute Vorbereitung ist. Gerade bei Führung, weil das ja eine ganz neue Rolle ist, die sehr wenig mit dem bisherigen Job zu tun hat. Wenn es aber zum Beispiel um was geht, wo es um interne Prozesse geht, also mit diesem konkreten Thema, wie gehen wir damit im Unternehmen um? Das ist was, wo man sich zum Beispiel auch gegenseitig ganz gut helfen kann. Also da können gerade so Peer-Learnings oder Peer-Coaching, wo man quasi intern von Leuten, die dieses Tool oder diese Methode oder diesen Prozess schon sehr lange machen und sich damit sehr gut auskennen, wo die einem sehr viel beibringen können, dann kann man das auch ganz gut intern regeln und auch so Sachen wie Job-Shadowing oder sowas machen. Das kann man sich dann meistens sehr gut intern beibringen. Da macht es auch zum Teil nicht so richtig viel Sinn, externen Trainer oder eine externe Trainerin reinzuholen. Und ich glaube, noch so ein drittes großes Ding Richtung Coaching, da würde ich immerhin überlegen, wenn es um ganz spezifische persönliche Themen geht. Also wenn die Person zum Beispiel lernen möchte, mit was Konkretem anders umzugehen oder eine spezifische Herausforderung hat, wo es darum geht, wie kann ich mein eigenes Verhalten in diesen Situationen, die mir immer wieder passieren, verändern, wie kann ich persönlich damit besser umgehen, was muss ich vielleicht selber bei mir machen, was jetzt nicht so eine konkrete Methode oder ein konkretes Tool oder sowas beeinträchtigt, sondern wirklich eine persönliche Umgangsweise, ein persönliches Verhalten ändern möchte, die man nicht mit generischen Tools lösen kann, dann würde ich da gucken, dass man in Richtung Coaching geht. Also das würde ich sagen, sind so die drei großen Sachen, Trainings, wenn es um konkrete Tools und Methoden geht, Peer-Learning, wenn es was ist, was intern einfach sehr spezifisch ist und wo man sich gegenseitig super gut helfen kann, und Coaching, wenn es um persönliche, spezifische Themen in Umgangsform oder Verhaltensweisen geht, dann das zu tun.
Liebe Annika, das fand ich, hat sie richtig, richtig gut gemacht, und ich fand auch super spannend diese Unterscheidung, wo sie im Grunde sagt, Tools und Methoden und Führungskräftetrainings unternehmensweit, also das Fachliche und die individuellen Themen, alle persönlich übers Coaching. Das fand ich richtig spannend, dass man das inhaltlich unterscheidet. Was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass man sagt, im Grunde Wissen, Training, Können, praxisnahes Üben, Wollen, Verhalten, Coaching und komplexe Themen, Austausch und Reflexionsformate. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und da sieht man wieder, warum L&D so anstrengend ist und so anspruchsvoll, weil du es nicht einfach Blueprint-mäßig über alle Themen machen kannst.
Absolut.
Also wir wissen, du als HR musst erklären und helfen und Lernzeiten zur Verfügung stellen. Aber du wirst es auch wissen, liebe Annika, ganz oft haben ja Leute gar keine Zeit für die Weiterbildung, oder?
Haben keine Zeit. Manchmal nehmen sie sich auch einfach keine Zeit. Wir kennen es alle. Manchmal hat man doch noch was anderes zu tun, als dem Job nachzugehen oder vielleicht was Job, ja, nahem nachzugehen, wie eben Weiterbildung, so. Und manchmal haben in besonders stressigen Phasen einfach andere Themen Prio. Wichtig ist, dass man sich trotzdem sagt, wir versuchen möglichst Trainings, die gut auf die Zielgruppe zugeschnitten sind.
Ich freue mich, dass du das sagst, weil zwei Expertinnen damit das im Grunde bestätigen. weil auch der Basti Koch von der Haufer Akademie, und der muss es ja wissen, uns sagt, wie wir es schaffen, dass die Mitarbeitenden Zeit für Weiterbildung finden.
Hallo zusammen, hier ist Basti Koch von der LXP und der Haufer Akademie. Ja, also ich begegne dieser Herausforderung von mindestens zwei Seiten. Einmal als Führungskraft, beziehungsweise als jemand, der sich Gedanken darüber macht, wie Organisationen Lernen ermöglichen können. Naja, als Organisation sollte ich natürlich dafür sorgen, dass es meinen Mitarbeitenden möglichst leicht fällt, in den Lernflow zu kommen, in dem Moment, wann sie es brauchen. Also nicht unbedingt im Monat voraus irgendeine Veranstaltung buchen, sondern was kann ich genau jetzt, da wo ich es brauche, da wo ich ein Fragezeichen habe, da wo ich mich weiterbringen, weiterbilden will, was kann ich da nutzen? Da gibt es total tolle digitale Lösungen mittlerweile. Auf der anderen Seite natürlich als Mitarbeiter selbst stelle ich mir auch die Frage, wie finde ich denn die Zeit, wirklich um was reinzuspringen? Ich glaube, es geht gar nicht darum, die Zeit zu finden, es geht darum, sich die Zeit zu nehmen. Wenn man wirklich vorhat, zu wachsen, wenn man wirklich was machen will, was erreichen will, dann ist es total wichtig, sich diese Zeit einfach zu nehmen und zu sagen, okay, einmal am Tag, einmal in der Woche, da schneide ich mir diesen Moment raus und da tue ich was. Aber natürlich auch dann, wann ich es brauche. Dann sind im Prinzip alle Regeln, alle Kalendereinträge über Bord zu werfen. Ich brauche jetzt was, ich muss besser werden und dann muss ich die Möglichkeit haben, auch als Arbeitnehmer genau das zu tun, was ich will in dem Moment. Und das ist halt Lernen.
Ich finde das, was Basti gesagt hat, einen ganz wichtigen Punkt. Und ich möchte eine Sache nochmal auch ergänzen. Es bringt wirklich nichts, Mitarbeitende in Trainings zu zwingen. Ja, wenn ihr beispielsweise im E-Commerce-Bereich seid, kurz vorm Black Friday, dazu sagen, wir machen jetzt ein Führungskräftetraining und dann sich aufzuregen, dass Techies nicht kommen, genauso wie bei Finance im Jahresabschluss, kennt ihr eure Zielgruppe. Ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, oh, und dann machen wir ganz harte Regularien, was No-Shows und so angeht. Nein, wenn ihr ein Thema habt, dass Leute das gebuchte Training nicht respektieren und quasi in großen Massen nicht zu den Trainings kommen, ohne abzusagen, dann sind es zwei Themen, an die ihr ran müsst. Trainingsrelevanz und Kultur, gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Und kennt eure Zielgruppe. In der Regel sagen Menschen Trainings kurzfristig nicht ab, weil sie keinen Bock haben, sondern weil irgendwas ganz Brennendes dazwischen kommt. Und ihr habt nichts davon, wenn eine Person im Training sitzt und den ganzen Tag vor den Mails hängt, vor Teams und alle 5 Minuten rausrennt, weil irgendwas brennt. Macht da quasi vorher eure Hausaufgaben. Wir kommen zur nächsten Frage. Die finde ich sehr schön ergänzend zu der Frage, die wir Basti gestellt haben. Was sind für euch Best Practices, um Lernen stärker in den Arbeitsalltag zu integrieren? Und auch da haben wir einen Gast gefragt, und zwar den Oliver Hahn. Oliver ist Sales Lead für die Dachregion von dem Trainingsanbieter Good Habits. Mit dem Anbieter arbeiten wir zum Beispiel auch bei Statista zusammen. Und was ich hier cool finde, sind die verschiedenen didaktischen Angebote, die dieses Tool hat. Ich weiß, dass der Oliver das auch sehr stark selber lebt mit seinem Team. Und deswegen haben wir Oliver gefragt, wie man eigentlich am besten Best Practices in den Arbeitsalltag integrieren kann.
Hi ihr Lieben, danke für die Frage. Ich bin Oliver von Good Habits, verantworte hier bei uns die Dachregion. Wir sind weltweit führender Anbieter von Human Skills Trainings, also beschäftigen uns wirklich mit verschiedenen Soft Skills Themen und anderen artverwandten Themenbereichen. Und die Frage ist spannend, wie können wir denn eigentlich Lernen so gestalten, dass es wirklich im Alltag stärker stattfinden kann? Gar nicht so einfach. Zum einen haben wir natürlich unsere Lerninhalte so konzipiert, dass das Thema Microlearning einfach stark getragen wird. Also insofern auch, dass Lernen im Arbeitsalltag irgendwie besser stattfinden kann. Kleine Lernhappen. Wir haben über 25 Lernformate wirklich in alle möglichen Richtungen gedacht, von Video über Text, über Spiele, über Audio. Auf der anderen Seite probieren wir natürlich irgendwie auch das ganze Thema strategischer anzugehen. Führungskräfte ist für uns eine Ebene, die wir wichtig finden, die wir mit einbinden wollen. Weil eine Führungskraft natürlich am Ende des Tages als Erste weiß, was gelernt werden muss. Dafür haben wir ein Tool, was wir Workout nennen, über das dann unsere Inhalte in so Blended Learning, Team Learnings überführt werden können. Natürlich wollen wir auch irgendwie über die Arbeit mit den Führungskräften auch schauen, dass wir das Lernen irgendwie aus oder von Mitarbeitenden-Gesprächen oder Entwicklungsgesprächen heraus ziehen können und dann auch entsprechend anleiten können. Wir haben zum Beispiel neben unseren Inhalten auch klassische Kurzassessments, so kleine Selbsteinschätzungen, die einfach dann helfen können, basierend auf welchem Thema auch immer aus einem Entwicklungsgespräch dann wirklich auch in eine Lernrichtung zu gehen. Was ich auch extrem wichtig finde, ist einfach immer wieder das Thema Kontext und Dringlichkeit zu setzen. Am Ende des Tages weiß der Lernende oftmals natürlich gar nicht wirklich, was von ihm erwartet wird oder auch, was er lernen kann und soll. Kontext und Dringlichkeit dann immer als Unternehmen, wenn man so will, top-down zu spielen. Da haben wir auch verschiedene coole Werkzeuge, zum Beispiel unser Promo-Studio, was so eine Art Ready-to-Use-Tool ist, um zu verschiedensten Themen einfach kleine Kampagnen, Marketingkampagnen rund um das Thema Lernen aufzubauen. Könnte man sich vorstellen, wie so der Automat, wo man sich so die Fotos ausdrucken kann im Butni oder beim DM und Müller. Wir gehen eigentlich oftmals auch zu Kunden und machen Learning Days, um auch da ein bisschen dieses ganze Thema Dringlichkeit zu unterstützen, Angebote zu zeigen, vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung zu geben. Und eigentlich auch sehr viel Top-Level-Engagement. Das heißt wirklich, das Thema Lernen muss irgendwie von oben herab auch mitgetragen werden. Und da hilft es natürlich, wenn dann wirklich Top-Level-Managers, C-Level, dann Lernen auch ins Schaufenster stellen. Genau. Und dann eigentlich eher über das Thema Betreuung, so strategische kleine Eckpfeiler, die wir nutzen, Tools, die wir haben, Führungskräfte wichtig, Top-Level-Engagement. Das sind so die Sachen, die wir mit unseren Kunden nutzen, um das Thema Lernen wirklich im Alltag zu verankern. Vielleicht ein letzter Punkt, natürlich ist trotzdem wichtig, dass dann die Spielregeln klar sind, also das Thema Lernzeit irgendwie auch geregelt ist, was wir unterstützen, aber am Ende des Tages natürlich nicht beeinflussen können. Genau, das vielleicht als kleine Information zu der coolen Frage. Danke für den Approach und alles Gute. Bis bald. Tschüss.
Im Grunde sagt der Oliver ja genau das, was auch Stand der Forschung ist. Ne? Dieses ganze Thema Mikrolernen, dass du es integrierst, dass es kein eigenes Training ist. Und das wieder passt ja auch total gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich kann ja nicht kurz vorm Black Friday ein Führungskräftetraining machen. Und das war es dann zum Thema, wie führe ich? Wir erinnern uns ja alle daran, wie das war, für die Klausur zu lernen, ne?
Mhm. Hast du das nicht total systematisch in Microlearnings dir selber organisiert?
Ja, doch, doch. Aber wo wir gerade schon bei Klausuren sind, die Frage ist ja, wie misst man denn den Erfolg von LND-Maßnahmen sinnvoll, ohne in ein reines Pflichtreporting zu enden?
Richtig gute Frage. Auch hierzu haben wir jemanden gefragt, und zwar den Marco Hamann. Marco ist Central Europe Learning and Development Senior Manager bei der Boston Consulting Group. Marco und ich haben zusammen studiert und Marco verantwortet in dieser Region wirklich das zentrale Learning für 14 verschiedene Büros aus ganz verschiedenen Ländern. Und wenn wir Unternehmensberatung eine Sache nachsagen können, dann die Tatsache, dass sie in der Regel sehr analytisch und zahlenorientiert sind und man dort als L&D-Verantwortlicher natürlich ganz genau die Sprache sprechen muss. Und deswegen hören wir mal rein, was Marco dazu gesagt hat.
Ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass man sich zwei Dinge überlegt. Einmal vor allem, wozu sind meine Trainings und meine L&D-Maßnahmen überhaupt da? Auf welche Ziele zahlen sie ein? Und was sollen sie bewirken innerhalb der HR-Strategie für die einzelnen Fachbereiche, für unsere Skills, für unsere Performance? Also auf was zielen sie wirklich ein und sie auch so haarscharf zu designen und dann auch das Reporting und das Messen dieser Maßnahmen von vornherein mitzudenken, qualitatives Feedback, also mehr deskriptiv, was auch wichtig ist, das gut zu machen, aber darüber hinaus auch den Fachbereichen, den Führungskräften dort im Austausch zu sein, zu sehen, okay, wie schlägt sich das nieder, was wir trainiert haben, in wirkliche Performance, in wirkliche Verhaltensänderung und wie können wir das messen in unseren Bewertungsgesprächen, in unseren Talentzyklen, in unseren übergeordneten People-Data, die wir haben, zum Beispiel aus Unternehmensbefragung, aber eben auch in Verkaufszahlen, in Kundenzufriedenheit, in weniger Fehleranfälligkeiten, all das. Also sich wirklich zu überlegen, okay, was setze ich auf, was soll diese Maßnahme bewirken, worauf zielt sie ein und wie kriege ich möglichst holistisch und objektiv daraus die Impacts, die sie kreieren soll, gemessen und dann das möglichst, ich weiß, das ist komplex, über eine längere Zeit zu machen, Stakeholder einzubinden, wenn man Führungskräftetraining gemacht hat oder eine tiefere Führungskräfteentwicklung vorantreiben will, zu sehen, okay, was sind unsere Verhaltensanker, die wir sehen wollen und wie schlägt sich das eben in der Performance der Führungskräfte wieder und wie sehen die anderen Fachbereiche das und die Main-Stakeholder der Führungskräfte vor allem und das eben Hand in Hand mit deskriptiven Daten, mit allen, so holistisch wie es geht, People-Daten, die man hat.
Und Annika, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand es so krass, was er gesagt hat, weil das genau das trifft, was ja ganz oft passiert, dass wir abfragen, wie viele Stunden haben Leute im Training investiert, wie war die Teilnehmerzahl, wie war die Bewertung, dass wir abfragen, hey, welche Trainings braucht ihr? Und ich fand es so klug zu sagen, wir fragen nicht ab, welche Trainings braucht ihr, sondern welche Verhaltensanker wollt ihr ändern? Welches Verhalten muss geändert werden? Und das wiederum zu messen, ohne dass es ein dummes Reporting ist, macht ja so Sinn. Ganz ehrlich, das für mich hat komplett L&D-Reporting geändert.
Finde ich auch. Ich finde Markus' Antwort super stark. Man kann es nochmal einen Schritt auch weiter festlegen. Was genau ist die Rolle von Learning und Development? Learning und Development sollte nicht nur stumpf umsetzen und sagen, ah, die brauchen Führungskräftetraining, dann machen wir jetzt ein Führungskräftetraining, sondern sagen und sich fragen, wo genau liegt eigentlich gerade die Krux? Was genau möchten wir eigentlich erreichen? Und dann ist die Rolle von L&D, das richtige Tool dafür auszusuchen. Und das könnte, machen wir einmal noch den Rückschluss zu Mona, das kann Coaching sein, das kann Training sein. Vielleicht können das aber auch eine Serie an Lunch and Learn Sessions sein. Vielleicht kann das auch ein selber aufgebauter Lernpfad sein, den du dir über frei verfügliche Ressourcen auf YouTube zusammenkopierst von jemandem, der oder die Ahnung von einem Thema fachlich hat. Das kann sein von bis. Und das finde ich ganz wichtig, nicht nur zu sagen, wir brauchen Training dafür, sondern welches Problem soll gelöst werden? Und dann zu sagen, was ist das richtige Tool, um das Problem zu lösen?
Bei der nächsten Frage bleiben wir wieder ganz unserem HR ungeschminkt Ansatz treu und geben euch Antworten, die kein Geld bzw. wenig Geld kosten, weil wir wollen ja schon immer, dass wenn ihr uns zuhört, ihr drei Sachen mitnehmt, die ihr morgen praktisch ohne Budget umsetzen könntet. Und deswegen freue ich mich ganz besonders über die folgende Frage. Wie können kleine Unternehmen oder Startups mit wenig Budget trotzdem eine wirksame Lernkultur etablieren?
Hi, ich bin Annalena, Director People and Culture bei Hero Software. Zuvor war ich einige Jahre in der Unternehmensberatung und arbeite heute auch als Executive und Leadership Coach. Dabei beschäftige ich mich mit der Frage, wie wachsen wir nachhaltig als Unternehmen und als Menschen? Seit meinem Einstieg bei Hero sind wir von ca. 100 auf ca. 200 Mitarbeitende gewachsen. Nach der Series A kam die Series B letzten Sommer und somit investieren wir sehr gezielt in unser Wachstum. Heute, circa ein Jahr später, haben wir dabei gelernt, Lernen ist kein HR-Thema, sondern ein echter strategischer Hebel. Eine starke Lernkultur ist für Start- und Scale-Ups kein Nice-to-Have, sondern wirklich die Basis für nachhaltiges Wachstum. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben letztens einen internen AI-Hackathon veranstaltet und alle eingeladen, um mit KI-Tools zu experimentieren und Neues zu lernen. Mein Team hat dabei in nur 3 Tagen ein gängiges KI-Tool genutzt und eine AI-Academy aufgebaut, die Mitarbeitenden spielerisch dort abholt, wo sie stehen. Das war kein Top-Down-Projekt, sondern ein Impuls für alle und hat unsere Werte Ambition Trust Fund verbunden. Also KI ist kein Selbstzweck, sondern kann hier als echter Enabler dienen. Sie macht Lernen meiner Meinung nach individuell, bedarfsorientiert und skalierbar, auch mit wenig Ressourcen. Lernkultur beginnt jedoch für mich ganz klar bei der Haltung, um dann mit Mut, Wissen zu teilen und Dinge zu hinterfragen. Denn ich glaube, ganz stark am Ende entscheidet die Fähigkeit, schneller zu lernen als der Markt über den langfristigen Erfolg.
Ich als jemand, der selber aus der Startup-Welt kommt, musste schon ein bisschen schmunzeln bei der Nachricht, weil natürlich ist total klar, dass bei Startups, die ja viel volatiler sind und viel mehr Bewegung ist, L&D viel, viel mehr verankert werden müsste oder sein müsste. Aber es ja gerade ganz oft so ist, dass es da ja nicht ist. Deswegen, liebe Start-up-HRlerInnen, denkt dran, L&D verankern, von Anfang an.
Und auch da, wenig Budget zu haben, heißt nicht, dass ihr nichts tun könnt, dass euch die Hände gebunden sind. Häufig entstehen aus solchen Initiativen und aus solchen Situationen auch einfach echt kreative Ideen.
Liebe Annika,
ich bin jetzt
du als
dran,
Expertin,
ne?
Wie können interne Netzwerke und Communities unterstützen? Habt ihr da gute Erfahrungen?
Also, ich persönlich finde interne Netzwerke und Communities total wichtig. Warum? Ich sehe diese als Sounding Board für mich. Ich gebe euch ein Beispiel. Klassisches Thema, wo man mit internen Netzwerken und Communities zusammenarbeitet, ist ja im Bereich Diversity. Wenn ich jetzt in meiner Rolle, auch da wieder, ich bin eine weiße Frau mittleren Alters mit irgendwie Uni-Abschluss.
Jungen Alters.
So, jungen Alters, genau, 25. Nein, aber ich schaue auf gewisse Themen aus meiner Perspektive so und aus meiner Lebensrealität. Und andere Menschen tun das genauso. Und das ist ein total organischer Faktor, weil das ist ja die eigene Lebensrealität. Und durch diese Brille ist es so ein bisschen wie, als wenn man sich eine Brille aufsetzt mit zum Beispiel gelben oder rosa Gläsern, dann siehst du deine Welt gelb oder rosa oder sonst was eingefärbt. So. Und ich finde interne Communities und Netzwerke wichtig, sich einfach Ratschläge zu holen, Soundings zu hören, andere Perspektiven besser zu verstehen und gegenseitig sich Ideen hin und her zu spielen. So. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall aktiv nutzen in Unternehmen. Und ich selber habe, wenn man diese gut aufsetzt, klare Erwartungshaltung, was Zeit angeht, was Ziele angeht, was die Rolle angeht. Auch dazu sagen, ihr habt eine beratende Funktion, ihr seid beispielsweise nicht die final Entscheidenden, weil da häufig viele Informationen auch einfach fehlen zum Business-Kontext, zu Budget, was auch immer. Wenn man da einmal sagt, man setzt diese fixen Parameter vorher fest, wie viel Zeit wird rein investiert, wie viele Personen, man fasst die Gruppen nicht zu groß, dann hat man häufig Verantwortungsdiffusion in den Bereichen. Ich habe nur Mehrwert draus ziehen dürfen und ich finde es immer wieder cool, wie viele Perspektiven da zusammenkommen und das kann nur lernerischen Mehrwert bieten. So. Und deswegen unterstützt das bei euch im Unternehmen.
Ja, zu allem. Plus, aber das bin vielleicht nur ich, wenn ihr interne Netzwerke und Community habt, dann ist nicht die gesamte Verantwortung für dieses Thema bei HR, dann seid ihr wieder kein Elfenbeinturm, sondern ihr habt ein Wissen und ein Verhalten in der Organisation, was ja auch wieder zu dem ganzen Learning-Kultur beiträgt und es ist nicht so ein HR-Thema. Und glaubt mir, wenn wir interne Netzwerke und Communities haben und da zum Beispiel das Führungskräftetraining gepusht wird, dann ist auch die Hemmschwelle, da nicht hinzugehen, ja viel, viel höher, weil es ja nicht was von außen Aufgegebenes ist. Ja, da endet sie einfach ganz aufgeregt.
Anjuli, jetzt bist du ja aber dran mit der nächsten Frage wieder als Expertin. Finde ich sehr gut. Bin gespannt, was du dazu sagst. Wie viel Verantwortung für die Entwicklung sollte man den Mitarbeitenden selbst geben?
Ja, ich wusste schon, dass du mir die Frage gibst, weil du ja bestimmt wusstest, wie viel Meinung ich dazu habe. Also, der Basti hat es in seinem O-Ton ja schon gesagt. Es sind alles erwachsene Leute und jeder ist für seine Bildung und seine Weiterentwicklung ja am Ende selbst verantwortlich, weil du kannst es ja nicht jemanden aufzwingen. Ich glaube aber schon, wie wir es ja auch eben gesagt haben, dass es total wichtig ist, dass HR diese Rahmenbedingungen setzt und sagt, es ist okay, wenn du 8 Stunden pro Monat lernst oder wir einen Hackathon haben oder irgendwie sowas, weil sonst ist es schon, naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, Annika, du hast es ja eben auch schon selber gesagt, ne? Es passiert ganz viel, dann hat man 38 E-Mails auf dem Tisch und die Deadline rückt näher und dann denkt man, hey, ich mache den LinkedIn-Kurs halt später. Und ich glaube, es muss ein Mittelweg sein zwischen wir erlauben und encouragen, also bestärken das Team darin, dass das wichtig ist. Wir machen ein Role Model. Es ist natürlich ganz toll, wenn der CEO oder die CEO auch lernt aktiv und das teilt. Aber ich halte es hier mit dem Homeoffice oder dem Remote Work. Sie sind alles erwachsene Leute. Wir haben keine Kinder angestellt. Natürlich musst du das selber pushen und unpopuläre Meinung, Annika, ich sag's einfach. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute oder erfahrungsgemäß die Leute, denen Weiterentwicklung wichtig ist, die kriegen das auch immer hin. Und das sieht man auch ganz, ganz oft in deren Karriereentwicklung. Also wir werden ja noch über das Thema Karrierepfade reden, aber du weißt, wo ich hin will, richtig?
Ja, ich finde, das lässt sich einfach schön mit Own Your Career zusammenfassen. Also ja, du brauchst irgendwie auch ein Umfeld, was dir das Lernen ermöglicht. Du selber als Mitarbeitender bist aber in der Verantwortung, dieses Thema für dich voranzubringen. Und unbeliebte Antwort ebenfalls, wo ich häufig viel Schauen für komme. Ich finde, wenn man selber merkt, man sitzt irgendwo fest, man möchte sich weiterentwickeln, man kann sich nicht weiterentwickeln, man möchte gerne mehr irgendwie lernen, man kann nicht lernen. Das Unternehmen bietet das aus irgendeinem Grund nicht an und ermöglicht mir persönlich nicht in meiner Karriere voranzukommen, wie ich es gerne möchte, dann tut euch selber den Gefallen und sucht euch einen anderen Job. Das Leben ist zu kurz, sich auf dem Thema so sehr zu frustrieren. Überlegt euch, wie sehr euch das Thema nervt und nehmt die Themen selber in die Hand. Es wird niemand oder, Angeli, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber zu mir ist noch niemand gekommen nach dem Studium und hat gesagt, Annika, das wirst du nächstes Jahr tun, das brauchst du dafür und das ist jetzt bitte das, was du lernen musst, damit du das auch nächstes Jahr bestmöglich hinkriegst. Im Studium wurde mir vor der Klausur gesagt, was ich lernen muss und danach hatte dieses Thema auch ganz schnelles Ende. Danach sowohl in der Beratung als auch in meinen Linienrollen war ich immer selbst drauf gestellt, Sparring mit meinem Vorgesetzten natürlich, aber schon selbst reflektieren zu sagen, wo sind eigentlich gerade meine Schwachstellen, worin möchte ich mich entwickeln, was brauche ich an Entwicklung und dann zu schauen, wie mache ich das am besten möglich.
100%. Nichtsdestotrotz an dich jetzt die Frage, wo ist denn der größte Hebel für Learning und Development im Unternehmen? Tools, Kultur oder Führungskräfte? Neben den Mitarbeitenden. Das haben wir ja gerade schon gesagt.
Also, meine persönliche Meinung, ich kann euch dazu jetzt kein großes wissenschaftliches Modell nennen, aber Nummer eins, die Kultur. Und zwar, das ist für mich so ein bisschen Henne-Ei-Problem, Kultur, die vom C-Level, von der höchsten Ebene aus vorgelebt wird. Nummer eins, wichtigster Grundbaustein von allem. So, jetzt sind C-Levels ja auch Führungskräfte. Das heißt, ihr ahnt jetzt, was als nächstes kommt. Als zweites, die Führungskräfte. Die sind die Multiplikatoren. Auch ihr als HR, sagen es ja auch viel in Staffel 2, ihr könnt nicht alleinige Kulturowner sein. Es muss immer gesamtes Thema von der Führungsmannschaft sein. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Ihr werdet nicht alleine eine Kultur verändern. Ihr braucht Multiplikatoren dafür, diese Kulturen zu verändern. Und das schafft ihr am besten über die Führungskräfte, die dann wiederum wirksam werden in ihren einzelnen Bereichen und dort eben ihre direkten Teams beeinflussen. Und dann, wenn das gegeben ist, dann ist es eigentlich fast ein bisschen egal, welches Tool man dann nutzt, weil dann quasi die Verhaltensänderung oder die gewünschte Verhaltensänderung von der Kultur mitgetragen wird. So, natürlich gibt es dann Unterschiede, ob ihr jetzt ein Tool nutzt, was aussieht wie ein SAP-Interface aus den 80ern. So, natürlich klickt sich da jemand dann weniger gerne rein, um diese Learnings zu machen. Das Auge isst ja immer ein bisschen mit. Das heißt, wenn das Tool gut aussieht, nutzerfreundlich ist, wenn man irgendwie angenehme Trainer, Trainerinnen hat, wenn man eine angenehme, ich sag mal, räumliche Umgebung schafft, dann sind Tools und Prozesse natürlich auch wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Aber wenn die Kultur Grütze ist, dann könnt ihr das tollste Tool der Welt nutzen. Es wird verpuffen.
Ja, und wir haben ja eben
ja
schon geklärt, dass es nicht das eine Tool für das eine Training gibt.
Absolut.
Und es ist für mich so ein bisschen, wie wenn jemand sagt, hey, wenn wir ein neues HR-System haben, dann wird die Payroll besser, weil wir nicht mehr in Excel sind. Nein, die Payroll wird besser, wenn du dir den Prozess besser überlegst und nicht, wo die Daten stehen. Für die nächste Frage hat sich die Annika was Fantastisches ausgedacht. Und zwar, ist die Frage, sollte fachliche Qualität, du kannst es eigentlich auch vorstellen, weil das sind ja beides aus deinem Unternehmen, ne?
Ja.
Dann sag das mal, weil ich finde es so witzig.
Sollte fachliche Qualifizierung eher zentral gesteuert werden oder ist es besser, die Verantwortung in die Fachbereiche zu geben? Habe ich persönlich eine sehr klare Meinung zu und wir haben hier, kleiner Teaser, zwei Personen eingeladen, beide von Statista. Und zwar eine Person, die zentral Learning und Development verantwortet und dann eine Person, die in unserer größten Division das Thema verantwortet. Lass uns mal starten mit Feno aus der zentralen Perspektive.
Wie gelingt wirksames Lernen im Unternehmen, zentral gesteuert oder dezentral gestaltet? Und warum braucht es beides, Struktur und Freiraum? Ich bin Feno, verantworte freiberuflich seit über 6 Jahren den gesamten L&D-Bereich international für Statista, bin nebenberuflich Business Coach und Trainerin und beschäftige mich tagtäglich mit der Frage, wie wir Lernen so gestalten können, dass es Menschen stärkt und Unternehmen wirklich voranbringt. Wenn wir über Lernen und Entwicklung im Unternehmen sprechen, dann sprechen wir in meiner Welt über eine zentrale Zukunftsaufgabe, nicht über ein Zusatzangebot für besonders Motivierte. Denn klar ist, es gibt ein gemeinsames Fundament, das alle Mitarbeitenden brauchen, ein gewisses Grundverständnis, zentrale Kompetenzen und auch ein gemeinsames Verständnis für die Unternehmenskultur. Und genau das braucht zentrale Steuerung. Ein Vergleich. Selten würde ein Unternehmen auf die Idee kommen, Mitarbeiterverträge in den Fachabteilungen schreiben zu lassen. Dafür gibt es HR mit einem klaren Prozess, einheitlichen Standards und der nötigen Expertise. Und genauso, finde ich, sollte auch auf das Lernen geschaut werden. Es braucht ein zentrales L&D, das die Strukturen schafft, Qualität sichert und die Themen wie Basiswissen, Onboarding, mentale Gesundheit oder die übergreifende Lernarchitektur professionell aufsetzt. Und nicht zu vergessen, auch beim Lernen braucht es eine klare Linie. So wie wir uns eben als Unternehmen für ein zentrales Kommunikationstool entscheiden, sollten wir uns auch auf einen gemeinsamen didaktischen Ansatz verständigen. Wie wollen wir denn im Unternehmen lernen? Was verstehen wir unter guter Entwicklung? Das braucht Klarheit. Und gleichzeitig, und das ist genauso wichtig, braucht Lernen Nähe zur Praxis. Die Fachbereiche, da kommen die ins Spiel. Die sind nah an den Menschen, an den Aufgaben und an den Herausforderungen dran. Das sind die LernexpertInnen für ihre spezifischen Entwicklungsbedarfe. Und deshalb sind auch dezentrale L&D-Einheiten in Form von Bereichsacademies oder Learning Hubs kein Nice-to-have, sondern essentiell. Dort entsteht das Lernen, das direkt wirkt, praxisnah, relevant und auch bedarfsorientiert. Wir als zentrale L&D verstehen uns hierbei als Dienstleister für alle Mitarbeitenden und als strategischer Sparringspartner für die dezentralen L&D-Einheiten. Wir hören zu, wir beraten, wir lernen selbst. Und gemeinsam gestalten wir eine Lernkultur, die Entwicklung wirklich möglich und auch wirksam macht. Gerade jetzt mit der Dynamik von Themen wie KI haben wir die Chance und die Verantwortung, L&D neu zu denken. Agiler, individueller und nachhaltiger. Denn es ist komplex. Es sind unterschiedliche Zielgruppen, verschiedene Reifegrade. Es ist keine einfache Aufgabe. Aber genau darum geht's: Lern- und Entwicklungsumgebungen zu gestalten, die für alle funktionieren. Und das passiert nicht durch zentrale oder dezentrale L&D, sondern am besten in einer Zusammenarbeit beider. Damit Menschen wachsen können, damit Menschen sich entwickeln können und das Unternehmen mit ihnen.
Ich würde jetzt gerne direkt mit der zweiten Sprachnachricht starten und zwar von der Nadine, die, wie gesagt, die divisionale Perspektive mit einbringt.
Hallo, mein Name ist Nadine Tatsch und ich leite das Global Sales Enablement Team bei Statista. Und meiner Meinung nach brauchen wir beides, aber mit unterschiedlicher Rolle. Zentrale L&D-Funktionen setzen in der Regel strategische Leitplanken, indem dass sie Standards setzen, Plattformen und Tools bereitstellen und für Qualität und Skalierbarkeit sorgen. Aber wir wissen, Lernen passiert im Arbeitskontext und nicht nur in der Theorie. Und rund 70% des Lernens geschieht on the job, im Projekt, im Dialog, im direkten Doing. Und deshalb ist entscheidend, dass Qualifizierung dort stattfindet, wo sie gebraucht wird, nämlich im Fachbereich. Dort können dann auch skillbasierte Maßnahmen wie Coaching, Shadowing, Peer Learning oder praxisrelevante Trainings wirksam greifen, weil sie auf konkrete Herausforderungen zugeschnitten sind. Und das wird gerade in Zeiten von Transformation und hoher Veränderungsgeschwindigkeit, wie etwa durch KI, besonders wichtig. Weil Lernen bedeutet auch immer Veränderung und es bedeutet, aus der Komfortzone zu treten, alte Muster zu hinterfragen und Neues zuzulassen. Und wenn die Qualifizierung nah an den Teams stattfindet, kann sie zum aktiven Hebel für Change werden. Denn wer eng an der Realität arbeitet, erkennt in der Regel relativ früh, wo Unterstützung notwendig ist und schafft psychologische Sicherheit im Veränderungs- oder im Lernprozess. Und durch den Aufbau von agilen Lernstrukturen kann schneller auf neue Anforderungen reagiert werden und Fachbereiche erkennen dies in der Regel oft als Erste und können Qualifizierung direkt mitgestalten. Und mein Fazit lautet, zentrale Steuerung gibt die Richtung vor, Fachbereiche sorgen für Wirksamkeit, indem sie Inhalte, das Timing und den Kontext liefern. Und so wird Lernen zum echten Hebel für Performance, Wachstum und Veränderung.
Ich würde sagen, das können wir komplett so stehen lassen.
Ich würde noch einmal kurz ergänzen, warum ich so wichtig finde, ist, es gibt Trainings, beispielsweise Soft Skills, Führungsstandards, die sind fürs ganze Unternehmen wichtig. Die sollten in zentraler Hand sein. Ich sage eine Sache dazu immer, wirklich fachliche Trainings. Da weiß die Business-Seite immer besser, was benötigt wird. Und wird auch immer euch im Wissensvorsprung sein aus HR. So, ich nehme jetzt das Beispiel, ein Sales-Training kann ich mir bestimmt aneignen auf dem Papier und raten, was gebraucht wird. Ich werde es nicht so gut geben können wie jemand, der oder die schon mal selber Sales gemacht hat in dieser Rolle und wirklich aus der Praxis spricht und das dann trainiert. So. Und wenn man bei diesem Thema nicht offen und durchlässig ist zwischen zentraler Personalentwicklung und divisionaler, das führt zu genau einer Sache. Das Business fängt an, einen quasi zu umgehen und wird das Training eh machen und wird es im Zweifel besser machen als wir und wird es im Zweifel machen, ohne dass wir was davon mitbekommen. Das heißt für mich ganz klar, nicht entweder oder, sondern klare Abgrenzung, was wo sitzt und dann Kollaboration und Zusammenarbeit.
Völlig random Add-on übrigens. Ich glaube, diese Staffel wird das geflügelte Wort nicht HR muss mit dem Business aligned sein, sondern HR darf es nicht im Elfenbeinturm machen.
Ja.
Weil das genau das ist es ja wieder. Dann überlegst du dir in deinem Kämmerlein, alle brauchen Kommunikationstraining, aber der Fachbereich sieht es gar nicht so, der redet gar nicht. Ihr Lieben, die letzte Frage der ersten Auftaktfolge Ask Us Anything zu Learning and Development enden wir mit einem Paukenschlag. Welche Trends seht ihr aktuell im Bereich Learning and Development, die man als HR-Rookie, aber wahrscheinlich auch als HRlerin im Blick behalten sollte? Und liebe Annika, die Frage, habe ich gedacht, die müssen wir auch outsourcen. Und wen gäbe es da Besseres als den Patrick von der TAM Academy, die ja auch schon bei uns im Podcast waren und auch mit uns die CHRO Night ausgerichtet haben? Ich gehe davon aus, weder die TAM noch der Patrick benötigt eine extra Vorstellung und würde einfach zu ihm übergeben. Go Patrick!
Hi, ich bin Patrick von der TAM Akademie aus Berlin, der Nummer 1 Akademie für Führungskräfteentwicklung in Deutschland. Und ja, welche Trends sehen wir aktuell im Bereich Learning and Development, die man auf jeden Fall im Bereich HR im Blick behalten sollte? Wir sehen bei uns in der TAM Akademie aktuell eigentlich 4 große Trends. Der erste ist Human First in a Tech-Driven World. Ich fange gleich mal mit Startup-Englisch an. Wir sehen auf jeden Fall den Trend der Automatisierung und Digitalisierung durch AI weiter voranschreiten, und zwar in einem extrem schnellen Tempo. Was wir aber gerade sehen und beobachten, ist, wer den Menschen nicht im Blick behält und nicht im Fokus behält bei dieser Veränderung, der wird sich noch so viel mit AI auseinandersetzen können. Diese Implementierung, diese Riesentransformation wird nicht erfolgreich vonstatten gehen. Deswegen ist das Thema Transformation and Change Skills so exorbitant wichtig. Es geht nämlich nicht darum, irgendwie 80 AI-Tools zu kennen, sondern es geht darum, meine Organisation nachhaltig zu befähigen, und zwar durch kulturellen Wandel und die Begleitung dieses Wandels, sich mit AI auszuprobieren und das im richtigen Maße in der eigenen Organisation einzufügen. Der zweite Punkt, den wir sehen als Megatrend, ist die Personalisierung von Weiterbildungs- und HR-Konzepten, weil Standardprogramme einfach immer weniger Anklang finden. Wir müssen im Bereich HR viel mehr mit Customer Centricity denken und in Customer Experience denken und überlegen, wie wir eine personalisierte, eine individuell kombinierbare Learning Journey aufbauen können, damit Menschen der Komplexität ihrer Rollen gerecht werden können und ganz spezifische Skills und Kompetenzen lernen können, diese besser umsetzen zu können. Da klingt auch schon der dritte Faktor mit einher, und das ist Lernen und Weiterbildung als Experience verstehen und nicht als Pflichtveranstaltung. Wenn ich es nämlich jetzt nicht schaffe, als HR-Department meine Mitarbeitenden wirklich dazu zu begeistern, zu lernen und die wirklich auch durch emotionalisierende, durch coole, durch interaktive, durch mitreißende Trainings- und Learning-Konzepte zu begeistern, dann werden die Energie dafür verlieren, weil der Aufmerksamkeitsfokus immer kürzer wird, Lernen so schnell vonstatten gehen kann. Ich habe Informationen so schnell asynchron auch zur Verfügung, dass ich mich als Teilnehmender nicht mehr in ein Seminar setzen werde, wo ich das Gefühl habe, ich wurde da gerade frontbeschallt, sondern ich muss Lernen aktiv verstehen. Und genauso muss HR das auch gestalten, dass Lernen wirklich eine Experience ist und keine Pflichtveranstaltung. Und jetzt kommt ein Spruch, der wäre wahrscheinlich 1992 auch schon als Megatrend oder als aktuelle Entwicklung zu formulieren gewesen sein. Und da geht es uns aber darum, das nochmal hervorzuheben, weil wir auch in unseren großen Kundenanfragen, die wir von großen Organisationen und auch mittelgroßen Organisationen, KMUs in Deutschland bekommen, das ist nämlich die Orientierung zum Skilltransfer und zur wirklichen Verhaltensveränderung. Es geht nicht mehr um Wissensvermittlung. In Punkt 3 hatte ich ja eben schon gesagt, Wissen kann ich mir überall holen als Konsumentin. Was ich aber nicht bekomme, ist eine wirkliche Skill-Veränderung und eine Verhaltensveränderung in meinem spezifischen Arbeitskontext. Deswegen dürfen wir als L&D-Anbieter, als HR-Department nicht dabei stehen bleiben, so Seminarwissen zu vermitteln, sondern wir müssen eine Übersetzung in die eigene Praxis schaffen. Und auch dabei kann AI und kann KI wirklich, wirklich extrem gut unterstützen als Coaching-Funktion, als Sparringspartner für Learning and Development. Aber die Seminarkonzepte und Learning and Development Journeys, die wir aufbauen müssen, müssen ganz klar im Fokus haben, dass das mir als Patrick in meiner Rolle ganz konkret weiterhelfen muss und dass nicht Patrick, Anjuli und Annika genau die gleichen Skripte vorgelesen bekommen und dass ich dann erwarten kann, dass mir dafür Leute applaudieren. In diesem Sinne, lasst uns die Arbeitswelt gemeinsam besser machen durch modernes HR, durch fortschrittliches HR und durch eine menschenorientierte Arbeitshaltung. Dann wird die Arbeitswelt besser werden.
Ich finde, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, Annika.
Sehe ich genauso.
Aber es zeigt, oder ich möchte vielleicht so sagen, ich finde, die ersten 11 Fragen haben schon gezeigt, dass das Thema so viel komplexer, so viel individueller und auch so im Wandel ist, dass ich mich richtig, richtig auf die Staffel freue.
Ich mich auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind damit schon am Ende unserer ersten Auftaktfolge von Staffel Nummer 3 Learning und Development. Das, Anjuli, ging jetzt doch schneller als gedacht, die Zeit rum. Und irgendwie freue ich mich total, dass wir wieder mit dem Podcast aufnehmen starten. Ich habe das doch sehr vermisst über die Sommerpause.
Vielleicht einmal als kleiner Ausblick, wie geht's jetzt weiter? Wir werden in der nächsten Woche noch die Rookie-Folgen beantworten. Dann haben wir 2 Auftaktfolgen, in denen wir über die Zukunft von HR reden. Und dann fangen wir gleich richtig an mit unserer Staffel L&D, in der wir erstmal ganz viel über, was ist L&D, wie etabliere ich das im Unternehmen, was ist Performance Management, und auch wieder viele Deep Dives haben. Viele, viele tolle Expertinnen, über die wir uns freuen. Und ich würde sagen, Annika, Urlaub ist vorbei, Sommerpause ist vorbei. Let's do wieder Happy HR, ihr Lieben. Wie immer, Feedback, Wünsche, Anregungen freuen wir uns über LinkedIn oder über info@hr-ungeschminkt.de. Wenn ihr Anregungen habt, meldet euch. Und natürlich, wenn ihr Beratung im Personalbereich braucht, auch dann meldet euch bei mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, liebe Annika. So schön, dich wiederzusehen. Und bis nächste Woche.
Ich freue mich auch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.